Heike Paukner, Die Kinder von Lakeview, Gaias Schatten, Band 1. Gaias Schatten hat vielerlei Gestalt und unterschiedliche Namen, doch erkennt man ihn immer an seinem roten, halbmondförmigen Mal. Das Zeichen für die Lebenden, dass vergangene Schuld beglichen werden muss. Die Mystery-Serie Gaias Schatten, herausgegeben von Henry Bienek, entstand in Zusammenarbeit mit den Geschichtenwebern. Sie umfasst vorerst 8 Bände. 3 davon erscheinen im September 2013 als Auftakt. Danach kommt alle 3 Monate ein neuer Band heraus. Wir beginnen mit Die Kinder vom Lakeview, geschrieben von Heike Paukner, erschienen im Textlust Verlag. Gaias Schatten spricht. Ich bin Gaias Schatten, geboren aus Tränen, welche die Erde benetzen. In meinem Kopf sind die Stimmen von ruhelosen Geistern, die aus der Dunkelheit heraus nach mir rufen. Sie fordern von mir Vergeltung für erlittenes Unrecht, die Aufdeckung einer Wahrheit oder eine andere Wiedergutmachung für ihre Qual. Und ich sorge dafür, dass ihr Wille geschieht. Nur so können sie vergessen, Frieden finden. Ständig bin ich deshalb unterwegs, von einem Ort zum nächsten. Dabei wechsle ich meine Gestalt, wie andere ihre Kleider, komme einmal als alter Mann, ein anderes Mal als junges Mädchen. Selbst in Tierkörpern kann ich mich manifestieren. Man erkennt mich nur an Gaias Mal, an der roten Mondsichel, die ich auf dem Handrücken trage, oder auf der Pfote. Die Menschen täten gut daran, darauf zu achten, denn wo immer ich erscheine, kommt ein dunkles Geheimnis ans Licht, und es wird Zeit für die Abrechnung. Einer der Lebenden muss bezahlen, Wiedergutmachung leisten. Erst dann werde ich wieder gehen. Daniel Baring drehte sich zu seinem Freund Luke um, der sich nur langsam aus dem Chevrolet schälte, den sie erst vor ein paar Tagen unten in der Eastside erstanden hatten. Der Wagen mit viel Chrom und noch mehr roter Farbe war eine Augenweide und erfüllte Daniel mit Besitzerstolz, doch Luke passte irgendwie besser zu diesem Auto.
»Hey Luke, komm mal rüber und sieh dir das große Loch an, das die Kerle in der letzten Woche gebuddelt haben. Ich werd echt wahnsinnig. Die halten den Termin, auch wenn ich's dem alten Parker beileibe nicht gönne.«
Luke stellte sich neben ihn und blickte durch den Bauzaun herab in die tiefe Mulde, die sich zwischen den Hochhäusern auftat. Die Stadt bahnte sich ihren Weg in die Moderne. Immer mehr Wolkenkratzer machten sich seit den späten 40ern auf, die beschauliche Silhouette nachhaltig zu ändern. Bagger schoben Erde zu großen Bergen zusammen. Die Arbeiter mit ihren gelben Helmen wirkten wie emsige Ameisen, deren Sinn es nur zu sein schien, der Gemeinschaft zu dienen. Daniel und Luke leisteten ihren Anteil, zumeist mit dem Vermieten der Stahlträger. Die luftige Höhe war ihre Welt, allerdings verzurrten sie in der ersten Phase des Baus auch schon mal die Stahlmatten. Die Baustelle bildete eine Insel, um die herum der Verkehr brandete. Es verging keine Sekunde, ohne dass nicht jemand hupte. Manchmal galt es einer Gefahr, oft aber auch schlicht den Miezen, die in den letzten Jahren immer häufiger die Bürogebäude heimsuchten. Diese Frauen wirkten so anders als die biederen Weibsbilder wie Mrs. Meadows und ihre schüchterne Tochter Ruth. Die Stiftröcke machten diese neue Sorte Frauen zu tippelnden Schönheiten mit hochgesteckten Haaren, die an mehr interessiert waren als den Männern vom Bau. 2 von ihnen stöckelten gerade vorbei und musterten bewundernd den Chevy, dann glitten ihre Blicke zu Daniel und seiner blonden Haartolle, ehe sie schnell zu Boden sahen und das Weite suchten. Sie rochen wohl den Arbeiter in Daniel, selbst in seinem Urlaub, wenn er seine beste Kleidung trug. Ja, Mädchen gaben immer ein Thema ab, vor allem die eine, die sie vor ein paar Tagen in Charlies Diner getroffen hatten. Deborah war schon eine Klasse für sich. Daniels Herz schlug schneller, als er an sie dachte.
»Das Fundament ist nächste Woche dran. Parker hält die Jungs im Griff. Ich sag's dir.«
Luke holte Zigaretten hervor, schnippte eine aus der Packung und steckte sie zwischen die Lippen. Er drehte sich um und musterte den Wagen mit zusammengekniffenen Augen.
»Meinst du nicht, wir hätten doch den anderen nehmen sollen? Nur 5 Scheine mehr, ich meine.«
Daniel schüttelte unwillig den Kopf.
»Und wer soll die Raten zahlen? Es ist alles in Ordnung mit diesem hier. Hättest mal die beiden Frauen sehen sollen, die vorhin an uns vorbei sind. Die konnten kaum die Augen davon lassen.«
Luke musste man immer um den sprichwörtlichen Bart gehen. Ihm wurde schnell langweilig, und dann konnte er schon mal die Laune verlieren. Ihre Freundschaft hatte vor vielen Jahren im Waisenhaus begonnen und hielt noch immer. Sie verstanden sich oft ohne Worte. Luke war der Dominante, ein richtiger Macher, der Widerstände gerne anging, während Daniel sich im Allgemeinen lieber im Hintergrund hielt. Vielleicht klappte es mit ihnen auch nur in dieser Weise über die vielen Jahre. Keiner kam dem anderen in die Quere, schon gar nicht bei den Frauen. Luke bevorzugte die rassigen Weiber, deren Blick Verheißungsvolles für die nahe Zukunft versprach, während Daniel mehr auf sittsame Mädchen stand.
»Komm, lass uns noch mal ins Diner fahren. Ich könnte eine Portion von den fettigen Eiern vertragen.«
Luke hielt auf das Auto zu, ohne auf Daniels Zustimmung zu warten. Vor dem Chevy stand ein alter Mann und musterte den Wagen. Er reichte Daniel gerade mal bis zur Schulter und drehte sich um, als er ihre Schritte hörte. Seine Augen zwinkerten hinter einer Nickelbrille hervor. Ein entschuldigendes Lächeln verzog sein bärtiges Gesicht.
»Verzeihung. Ich wollte nicht im Weg stehen, war nur so fasziniert von diesem schönen Wagen. Ist dieses Modell gerade erst auf den Markt gekommen?«
Luke verdrehte die Augen und stieg wortlos auf den Beifahrersitz. So blieb es also an Daniel hängen, den Mann mit ein paar nichtssagenden Worten abzufertigen. Seufzend ging er zur Fahrertür. Den Griff in der Hand wandte er sich an den alten Mann.
»Ganz recht, ein Neuwagen, nicht gerade billig und noch ziemlich selten. Der Händler hatte nur den einen, da musste ich zugreifen.«
»Oh, ah ja, das verstehe ich«,
nuschelte der Alte. Er strich mit der Hand verzückt über den Lack.
»Ein wirklich schönes Stück.«
»Kann man so sagen.«
Näher als jetzt würde der alte Mann an ein solches Auto nicht herankommen. Dazu wirkte er zu verschlissen in seinem grauen Anzug.
»Wie viel haben Sie dafür bezahlt? Ich meine, ich will nicht indiskret sein oder etwas in der Art. Ich dachte nur, vielleicht könnte auch ich mir irgendwann solch ein Auto kaufen.«
Er verstummte, überlegte, dann sprach er zögernd weiter.
»Dürfte ich Sie vielleicht bitten, also, wenn es keine Umstände macht, mich vielleicht einmal 2 Blocks mitzunehmen? Ich meine, auf Ihrer Fahrt dorthin, wo Sie hinwollen. Die Richtung wäre egal. Zurück gehe ich zu Fuß. Ich würde nur gerne einmal... Sie verstehen?«
Daniel sah kurz durch die Windschutzscheibe zu Luke, der eine bezeichnende Geste an die Stirn machte. Daniel zog die Schultern hoch.
»Also, Mister, wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich habe es eilig. Termine, klar? Vielleicht klappt es ja ein anderes Mal, oder Sie fahren in die Eastside. Es gibt dort noch andere Autohäuser. Bestimmt können Sie mit einem der Händler reden und etwas Passendes finden. Also, wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen.«
Daniel zog, ohne auf Antwort zu warten, die Tür auf und quetschte sich an dem Mann vorbei ins Innere. Er atmete erleichtert aus, als er saß.
»Wurde auch langsam Zeit«,
knurrte Luke und warf ihm einen verächtlichen Blick zu.
»Hättest es besser selber gemacht«,
blaffte Daniel zurück. Ihm tat der Mann nun doch leid, wie er so dastand, doch Luke lachte laut auf und warf ihm einen spöttischen Seitenblick zu.
»Ha, werden wir hier jetzt rührselig, oder was soll die Scheiße? Fahren wir jetzt alte Leute durch die Gegend? Sind wir jetzt ein Krankentransport für klapprige Penner?«
Das hatte der alte Mann womöglich gehört.
»Idiot«,
fauchte Daniel. Er ließ den Motor an und legte den Gang ein.
»Aber... ich wollte, so warten Sie doch, ich, da ist noch etwas anderes, das ich wollte.
hörte Daniel gedämpft durch die Scheiben. Der Mann wich zurück, als Daniel Gas gab und sich rasch in den fließenden Verkehr einreihte. Als er einen Blick in den Spiegel zurückwarf, sah er ihn immer noch am Bordstein stehen und ihnen nachsehen. Neben ihm erschien plötzlich eine Frau, und obwohl sie im Rückspiegel immer kleiner wurde, meinte Daniel, dass es Deborah war, die da ihre Hand zu einem Gruß hob. Erstaunt keuchte er auf. Er wollte wenden, doch Luke drehte das Radio voll auf und lenkte ihn kurz ab. Als er wieder in den Spiegel sah, waren sie und der alte Mann verschwunden. Die Bedienung in Charlies Diner stellte eine große Portion Rühreier ab.
»Sie ist nicht da, wie oft soll ich es noch sagen?« schnarrte sie. »Die kommt und dann kommt sie auch mal nicht, ist so bei ihr. Vielleicht ist sie morgen wieder hier.«
Kristen, ihrem Namensschild nach, schob ihren breiten Hintern in einem knallroten Kittel an ihnen vorbei und schlurfte zurück an die Theke, um Hotdogs entgegenzunehmen und sie ein paar Teenagern zu bringen, die ein paar Tische weiter kichernd Händchen hielten. Aus der Jukebox leierte blecherne Musik, und wenn auch am Abend ein solches Diner einen gewissen Reiz ausübte, so war es doch am helllichten Tag nicht mehr als eine Resopalbaracke, die nach billigem Bohnenwachs und ranzigem Fett roch. Daniel trommelte wild mit den Fingern auf der Tischplatte herum.
»Hey, Kumpel, was soll das? Bist du irgendwie übergeschnappt?« knurrte Luke. »Sie ist nicht da.« »Mann, welche Erkenntnis! Und? Was hast du erwartet, dass sie hier sitzt und sehnlich auf dein Erscheinen hofft? Soll die Kleine hier Doppelschichten einlegen, nur weil du meinst, sie sehen zu müssen?« »Nein, ich wollte sagen, na, ich hätte sie wirklich gerne heute noch gesehen.« »Ach, und warum?« »Entspann dich, Kleiner. Sie läuft ja nicht weg. Und wenn sie's tut, dann suchst du dir eine neue. Wäre ja nicht das erste Mal.« »Deborah ist nicht so eine. Das ist eine Anständige. Ich habe es gemerkt, als ich mich mit ihr unterhalten habe. Ich glaube, es gibt eine gemeinsame Wellenlänge, wenn du verstehst.« »Ich verstehe nur so viel, dass eine Frau dir mehr geben sollte als einen Augenaufschlag. Mir wäre das echt zu wenig.«
Luke musterte begehrlich die Eier und ließ ihn mit seinen Gedanken allein. Daniel war unruhig, seit er meinte, sie in der Stadt gesehen zu haben. Hatte sie etwas von ihm gewollt? War der alte Mann vielleicht sogar ihr Vater? Das wollte Daniel dringend aufklären. Nervös rutschte er auf der Bank hin und her. Keine Ahnung, warum Deborah ihm so wichtig war. Vielleicht, weil sie ihn an Ruth erinnerte, die kleine süße Ruth mit den gleichen blonden, glatten Haaren.
»Meinst du, ich sollte mal nach ihrer Adresse fragen?« »Du solltest jetzt mal in erster Linie ein bisschen cooler sein. Du bist kein Teenager mehr, auch wenn's dir im Moment nicht aufzufallen scheint. Und jetzt komm, ich will mich noch kurz aufs Ohr legen. Heute Abend machen wir die Stadt unsicher, ehe uns am Montag der graue Alltag wieder einholt. Ich könnte echt noch ein paar Tage mehr Urlaub vertragen.«
Luke stand auf. Daniel hätte ihn am liebsten alleine ziehen lassen, aber das Diner war fast am anderen Ende der Stadt, und Luke wäre dann bestimmt sauer. Und was, wenn Deborah wirklich erst morgen wieder hier sein würde? Widerwillig erhob er sich. Sie fuhren zurück zum Haus der Witwe Borland, die Zimmer an Junggesellen vermietete. Sie war eine feiste Frau mit einem als Tummelplatz diverser Warzen und Muttermale dienenden Gesicht. Nicht gerade eine Augenweide, aber darum ging es ja auch nicht. Daniel fuhr vom Sessel hoch, in dem er es sich bequem gemacht hatte, als es an seiner Tür pochte. Verwirrt sah er sich um. Er musste eingedöst sein. Die Sonne ging schon unter und Luke war nicht da, aber der würde niemals klopfen. Daniel rieb sich die Augen, stand auf und öffnete die Tür.
»Ja, bitte?«
Müde blinzelte er nach draußen, doch schon im nächsten Moment schossen seine Augenbrauen ungläubig nach oben.
»Sie?«
Vor seiner Tür stand der alte Mann, den sie am frühen Vormittag getroffen hatten. Er hielt seinen Hut in der Hand und seine Hände bearbeiteten die Krempe.
»Verzeihen Sie, dass ich hier so einfach hineinplatze, aber es gibt da etwas, worüber ich gerne mit Ihnen sprechen würde, wenn es recht ist. Ich bin die Sache heute Vormittag vielleicht falsch angegangen.«
»Aber wie... Woher wissen Sie, wo ich wohne? Was wollen Sie hier?« Der Mann deutete in Daniels Zimmer hinein.
»Würde es Ihnen etwas ausmachen, mich hineinzubitten? Ich störe auch nicht lange, aber da ist etwas, worüber ich gerne mit Ihnen reden würde.«
»Ja, das sagten Sie schon.«
Daniel zögerte einen Moment, doch dann öffnete er die Tür und ließ ihn eintreten.
»Sind Sie alleine?« fragte ihn der Mann.
»Sehen Sie sonst noch jemanden hier?«
fragte Daniel zurück. Außer Bett und Schlafcouch befanden sich nur noch ein Sessel und ein Tisch nebst Stehlampe in dem Raum. Die Toilette lag den Gang herunter, eine Dusche gab es unten in den Kellerräumen.
»Es ist etwas heikel, worüber wir reden müssen, deshalb meine Frage. Ich weiß nicht, ob es Ihnen behagt, wenn unser Gespräch ein anderer mithört.«
»Mein Kumpel ist nicht da, wenn Sie das meinen. Aber sollte er zurückkommen, so ist das auch egal. Ich habe keine Geheimnisse vor ihm. Bitte.«
Daniel deutete auf den Sessel und nahm selbst auf dem Bett Platz. Was wollte der Kerl von ihm? Und wenn es sich doch um Deborahs Vater handelte und es war etwas geschehen?
»Also gut, was ist es? Schießen Sie los.«
»Nun, es fällt mir schwer, das Thema so recht anzusprechen, zumal es Sie vielleicht emotional mitnimmt, aber ich dachte mir, Sie könnten mir vielleicht bei einer etwas schwierigen Sache helfen.«
»Sie wollen nicht wieder mit meinem Auto fahren, oder?«
unterbrach ihn Daniel.
»Heute Morgen stand eine Frau bei Ihnen. Sagen Sie, kennen Sie Deborah? Sind Sie vielleicht sogar Ihr Vater?«
Der Mann sah ihn verwirrt an, nahm dann seine Brille ab und putzte sie hektisch mit Hilfe seines Revers sauber.
»Ich weiß nicht so recht, wovon Sie sprechen. Ich will nicht Ihren Wagen fahren. Ich hatte heute Morgen nur Ihren Kontakt gesucht und es war vielleicht der falsche Weg. Der Wagen ist schön, oh ja, wirklich, aber deswegen bin ich nicht hier.«
»Nehmen Sie sich eine Coke.«
Daniel deutete auf die Flaschen, die neben Kaffee und ein paar süßen Riegeln auf dem Tisch standen. Er hatte das Gefühl, dass die nächsten Worte ihm nicht wirklich gefallen würden. Sein Herz begann unruhig zu schlagen.
»Nein, vielen Dank. Ich brauche nichts zu trinken.«
Der Mann räusperte sich.
»Mein Name ist Thomas Adams, Dr. Adams, um genau zu sein. Ich bin Psychiater und habe mich vor einiger Zeit zur Ruhe gesetzt.«
Nun bearbeitete er wieder den Hut.
»Ich habe Sie gesucht, weil ich Einblick in gewisse Unterlagen bekam. Ich habe gesehen, dass Sie einen Teil Ihrer Kindheit im Waisenhaus Lakeview verbracht haben.
»Nein!«
unterbrach Daniel scharf. Seine Gesichtsfarbe wechselte. Er presste die Lippen zusammen.
»Lakeview liegt lange hinter mir. Da gibt es nichts darüber zu sagen.«
Adams zuckte zusammen, doch dann straffte er die Schultern, redete einfach weiter.
»Es geht weniger um Sie als vielmehr um Patrick Brown. Erinnern Sie sich noch an ihn? Er hatte im Waisenhaus gearbeitet, als Sie auch dort waren. Ein aus Ihrer Sicht wahrscheinlich recht mieser Kerl. Ich vermute, er meinte es nicht gerade gut mit den meisten, oder?«
Vor Daniels innerem Auge formte sich das Bild eines bulligen Mannes mit seltsam hellblondem Haar und Pranken, so groß wie Teller. Er musste nun in den 50ern sein.
»Ich schlage euch windelweich, ihr Bastarde!«
Der Hall seiner Stimme verfolgte Daniel noch heute manchmal in seinen Träumen. Die Schmerzen, die blauen Flecken, wenn er ernst machte, das, was er ihnen angetan hatte, ein Makel, der niemals ganz verschwinden würde.
»Oh ja, ich erinnere mich an ihn. Was habe ich mit ihm zu schaffen? Ich weiß immer noch nicht, was Sie von mir wollen und wie in Gottes Namen haben Sie mich gefunden.« »Oh, bitte, regen Sie sich nicht auf. Es ist ganz einfach. Brown war früher mein Patient, aber weit davon entfernt, ein schwerer Fall zu sein. Vor einigen Tagen dann stand er am helllichten Tag auf dem Polizeirevier, mit nicht mehr bekleidet als seiner Unterwäsche. Er wimmerte, war halb von Sinn und sagte, er wüsste, wo die Kinder sind. Die Kinder, die damals alle zur gleichen Zeit verschwanden. Tot, sagte er, sie seien alle tot. Wie viele waren es? 4? Ich kannte die Geschichte nicht, musste nachlesen. aber die Archive der Gegend standen voll davon. Die Zeitungen hatten sich förmlich auf die Sache gestürzt, nachdem der Leiter des Waisenhauses, Mr. Wentworth, soweit ich mich erinnere, wohl kurze Zeit vorher mit mehr als nur ein paar schmutzigen Geschäften in Verbindung gebracht worden war. Bestimmt hatte die Presse ein weiteres Verbrechen gewittert.
Oh ja, daran konnte Daniel sich gut erinnern. Die dunkel gekleideten Männer, die mit ernsten Gesichtern dem Waisenhaus Besuche abstatteten, die Autos, die in der Einfahrt parkten. Das Getuschel der Erwachsenen, wenn sie sich unbeobachtet glaubten. Selbst sie als Kinder bekamen mit, dass da einiges lief. Adams stand auf und trat an das Fenster heran.
»Die Polizei hat Brown mit nach Lakeview genommen, oder was von dem Anwesen noch übrig ist. Ich denke, sie fühlten sich verpflichtet, der Sache nachzugehen, auch wenn Brown nicht gerade zurechnungsfähig wirkte. Leider haben sie dort nicht viel gefunden. Brown schrie die meiste Zeit wie von Sinnen. Alle haben sich nur im Kreis gedreht und sind unverrichteter Dinge wieder abgereist. Sie nahmen ihn im Anschluss ein paar Stunden in Verwahrung, aber sie durften ihn nicht lange festhalten, geschweige denn in ein Sanatorium einliefern lassen ohne ein Attest. Deshalb trat man an mich heran, denn ich war ja mit seinem Fall vertraut. Brown kam in meine Obhut. Nachdem ich mir ein Bild gemacht hatte, habe ich beschlossen, mit Brown nach Lakeview zurückzukehren. 2 Tage sollten genügen. Ich bat um Polizisten, die uns begleiten. Es könnte Brown enorm helfen, an diesem Ort das Geschehene aufzuarbeiten, glaube ich. Wir werden dort unter Polizeischutz übernachten. Verstehen Sie?
So beruhigend der alte Mann auch auf ihn einsprach, Daniel konnte seine Gefühle nicht vor sich selbst verstecken. Tief in sich drin spürte er das Grauen, das ihn von diesem Ort vertrieben hatte. Adams furchte die Stirn, als er Daniels ablehnende Miene bemerkte.
»Ich glaube nicht wirklich, dass wir die Kinder finden werden. Sie sind nicht meine Intention für den Wunsch, nach Lakeview zu gehen, aber gäbe es auch nur eine geringe Chance, ein solches Verbrechen aufzuklären, müssten wir sie dann nicht nutzen?
Ach, und da haben Sie gemeint, ich geselle mich so einfach dazu?«
Daniels Gesicht verzog sich. Er ballte die Hände zu Fäusten.
»Verschwand nicht auch Ihre Schwester?«
fragte Adams leise.
»Ich las, dass das Heim nach der Sache geschlossen wurde. Sie waren bei den Meadows untergekommen. Über sie habe ich ihre Adresse erhalten und von ihrer reizenden Vermieterin die Adresse ihrer Arbeitsstelle. Mrs. Meadows sagt, sie schreiben ihnen immer noch hin und wieder, dankbarer als ihre leibliche Tochter, die nichts mehr von sich hören lässt.«
Daniel sah das kleine Haus der Meadows vor sich. Ein Farmer-Ehepaar, ruhige Leute, fleißig, und Ruth, ihre Tochter, das kleine Mädchen mit den blonden Zöpfen. Sie war Kathy so unglaublich ähnlich gewesen. In ihm stiegen Tränen nach oben. Ruth hatte ihn mit Kathys Augen angeschaut. Er unterdrückte ein Schluchzen. Adams wurde blass, ging auf Daniel zu, doch dann zögerte er. In seinem Gesicht zeichnete sich Unsicherheit ab.
»Bitte, helfen Sie mir. Helfen Sie uns, die Sache aufzuklären, für all die Kinder, für Ihre Schwester. Sie hat es verdient, dass man ihr Schicksal erfährt, oder?«
flüsterte er. Daniels Schultern bebten noch immer. Er stand abrupt auf und wischte sich über das Gesicht.
»Ich habe ein Leben hier und Arbeit. Kathy, das ist Vergangenheit. Ich möchte nicht daran rühren.«
»Aber vielleicht finden Sie Frieden, wenn Sie wissen, was geschehen ist,«
flehte Adams. Stille erfüllte für einen Moment den Raum.
»Bitte,« fuhr Adams fort, »Brown soll Sie sehen. Sie sollen ein Mahnmal sein. Tun Sie es für sich, für mich, für Kathy.«
»Sie ist so lange fort,«
antwortete Daniel, ging zur Tür und öffnete sie.
»Es gibt nichts, was ich für Sie tun kann.«
Der kühle Nachtwind wehte in den Raum, als Dr. Adams sich erhob und Daniel ein letztes Mal bittend ansah. Er setzte zum Reden an, doch Daniel schüttelte den Kopf.
»Kein Wort mehr, Dr. Adams. Und nun gehen Sie endlich!«
Unnachgiebig starrte er ihn an, die Lippen fest zusammengepresst. Adams zögerte noch einen Moment und ging dann, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Später fand Daniel eine Visitenkarte mit seiner Adresse und einer Telefonnummer neben den Cokes. Er zerknüllte sie und warf sie in den Mülleimer. Mitten in der Nacht schreckte Daniel aus dem Schlaf hoch. Er meinte, Kathy weinen zu hören. Doch da war nichts als der Wind, der an die Scheiben drückte.